viele von uns haben Bereiche in ihr Leben, die sehr trocken sind, die nicht durch das Wort oder nicht durch das Wasser des Wortes oder nicht durch den Geist richtig belebt sind und bewässert sind. Jeder hat irgendwo so trockene Knochen und jeder hat verschiedene Bereiche. Bei einem sind die Finanzen, die andere die Gesundheit, die andere die Ehe oder die Beziehung zu den Kindern, Beziehung zu Mitmenschen und so weiter. Das sind die Bereiche, die Gottes Gnade noch nicht erlebt haben. Und Gott ist dabei, auch in diesen Tagen diese Bereiche auch mit seinem Wort und seiner Gnade auch zu bewässern. Damit wir wirklich das Leben haben, was er schreibt in Johannes 10,10, ein Leben in Überfluss, in ihm. Ein Leben in Überfluss in ihm.
Und da fällt mir gerade ein, wie der Herr sagt, ich habe euch Felder gegeben, aber ihr müsst sie bearbeiten.
Amen, Amen.
Verstehst du, er hat uns alles gegeben, die ganzen Ressourcen. Wunderbares, wunderbare Erde, riesige Felder. Und er sagt, sorgt dafür auch, dass diese Felder bearbeitet werden, dass sich das Unkraut, dass auch das Unkraut, also vom Säen bis zum Ernten, dass auch das Unkraut entfernt wird, dass sich dann die Spreu vom Weizen trennt.
Amen. Amen.
Ohne Bearbeitung, ohne es zu gießen, ohne es zu reinigen, zu bewässern, weißt du, sonst bewässern.
Mit dem Wort, mit
Frucht,
Gebet,
keine
mit
Frucht.
Ja, genau, genau. Genau. Und dann beginne ich so in Jesaja ein paar Verse zu sprechen, zu lesen. Zuerst Jesaja 41, 17, es sind nur ein paar. Verse von Jesaja 41 bis Jesaja 44, die ich in der Früh bekommen habe. Und ich denke, das ist nicht nur für die bulgarische Gemeinde, weil wir beten jetzt vermehrt für Ehepartner. Wir beten vermehrt für Kinder, für Familie. Es ist immer im Gottes Herz, das ist immer seine Agenda. Aber natürlich manchmal gibt es auch für uns Themen, die der Heilige Geist jetzt für bestimmte Zeit auch aufzeigt. Jesaja 41, 17. Die Armen und Notleidenden suchen Wasser, doch sie finden keins und ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht im Stich lassen. Denk an die Bereiche in deinem Leben, wo Trockenheit ist, wo du Not leidest. Vielleicht sagst du, ja, ich habe eine wunderbare Ehe, aber die Beziehung zu meinen Eltern leidet. Oder ich habe genug Finanzen, aber ich habe sehr viel Stress und ich habe Probleme in meiner Arbeit. Ich wünsche mir Kinder und ich habe noch keine. Egal jetzt, wo wir Bereiche haben oder deine Seele ist noch in Gefängnisse. Du kannst dich nicht freuen. Du kannst nicht weinen. Du kannst dich nicht freuen. Und deine Gefühle sind oft wie erstarrt oder wie taub. Egal in welche Bereiche du Trockenheit hast. Jeder hat seine Bereiche. Manche Bereiche sind schon bewässert und manche sind trocken. Und Gott spricht jetzt in dieser Zeit, er will diese Bereiche bewässern. Ich beginne mit Jesaja 41 und dann lesen wir eigentlich der Vers, was Gott mir gegeben hat, ist in Jesaja 44, aber ich mache ein paar Verse vorher, damit wir sehen, wieso sagt Gott, dass diese Plätze trocken sind und welche Lösung hat er? Er zeigt immer die Wurzel. Er sagt nicht einfach, wenn der Feind kommt und dir was sagt, er sagt ja nur ein Verdammnis. Wenn Gott kommt, er zeigt dir die Ursache und er zeigt dir, wie du ausgehen kannst und wie du
die Ursachenbekämpfung.
Genau. Er ist immer der Weg, er ist immer die Tür, er ist immer der Ausweg. Halleluja, Halleluja. Die Armen und Notleidenden suchen Wasser, doch sie finden keins und ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie hören. Sprich jetzt über die Gebiete in deinem Leben, die trocken sind. Vielleicht sind das körperliche Schmerzen. Vielleicht sind das Finanzen, Probleme mit deinen Kindern, Probleme mit deinem Ex-Partner oder jetzt. Sprich, sag, der Herr erhört mich, der Herr erhört mich. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht im Stich lassen. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Gott weiß, dass ich in diese Bereiche Durst habe, Trockenheit habe. Die Welt will dir was anderes einreden. Ich habe oft von den Leuten gehört, sie möchten so seelisch dich trösten und fleischlich dich trösten. Und die sagen, ja, vielleicht hast du Probleme mit deiner Gesundheit, aber schau, du hast eine gute. Die haben diese Kompensationsdenken, wo sie sagen, okay, dort und dort ist nicht gut, aber du hast zum Beispiel eine gute Ehe und ich habe keine gute Ehe und oder sagen, ja, aber du hast Geld und ich habe kein Geld. Sie haben ein Kompensationsdenken, die von Vergleichen kommt. Gott ist nicht so ein Gott. Im Gegenteil, er sagt, vergleich dich nicht, schau nicht, was die anderen haben oder nicht haben. Er will, dass alle seine Kinder in alle Bereiche gesegnet sind. Er hat nicht zu Abraham gesagt, Abraham, du bist jetzt der reichste Mann auf der ganzen Welt, das muss dir genügen. Warum willst du jetzt Kinder, warum willst du jetzt nachkommen? Begnüge dich, du bist so reich, es steht, der war der Reiche am reichsten und reichsten, alles hat er. So viel, er hat so viel Besitz gehabt, dass es war kein Platz für ihn und für Lot. Und sie müssten sich trennen. Und überall, wo er irgendwo sich gelagert hat, wurde sein Besitz vermehrt. Sogar im Ägypten hat er Gunst bekommen, hat er Geschenke bekommen. Aber Gott hat nicht zu ihm so gesagt. Hat nie gesagt, Abraham, weißt du was, das muss schon reichen. Oder ich habe dich jetzt so beschenkt und jetzt muss ich schauen, dass auch die anderen kompensiert werden. Gott ist nicht so. Das ist diese wirklich weltliche, fleischliche Betrachten von Situationen, von Dingen und auch von, wenn wir auf jemanden schauen und sagen, ja, er hat in dem Bereich Trockenheit, aber woanders ist gut und das genügt uns. Aber Gott ist ein Gott von einer vollkommenen Segnung. Und wenn wir die Segnungen lesen in 5. Mose 28, gleich Moment, du willst was sagen?
Ja. Der Herr ist kontinuierlich. Gott. Er will uns von allem etwas geben.
Amen.
Er will uns eigentlich alles geben.
Amen, sowieso. Sowieso. Wenn wir 5. Mose 28 lesen, es gibt es keinen Bereich, wo nicht der Segen ausgesprochen ist. Egal ob körperlich, er sagt, deine Nachkommen sind gesegnet, du bist gesegnet, dein Eingang ist gesegnet, du bist in der Stadt gesegnet, du bist im Dorf gesegnet, deine Finanzen sind gesegnet, deine Kinder sind gesegnet, deine Viecher sind gesegnet. Gott ist ein Gott, von einer überfließende Gnade. Und so, wir sollen uns nicht mit diesen weltlichen Denken so begnügen, oder wir dürfen auch nicht so denken, sondern wir sollen wirklich wie Gott denken, wie Gott glauben, wie Gott sprechen. Weil er sagt, diese, die an meinem Wort glauben, sie werden auch die gleiche Wunder verbringen. Und er sagt, genauso wie er ist, sind wir im 1. Johannes 4,17. Halleluja. Und so sagt Gott, ich werde dich auch in diese Bereiche erhören. Er sagt nicht zu dir, ja, du hast keinen Mann, Pech gehabt, schau, dass du hast einen guten Job, sei dort zufrieden.
Allumfassend.
Allumfassend, genau, allumfassend, allumfassend, omnipräsent, omnipotent, Halleluja, allumfassend, dein Gott ist allumfassend. Und ich habe das Bild gesehen, so bestimmte Bereiche. Vielleicht ist nur ein Bereich in deinem Leben, aber da waren so wirklich Klumpen von Erde, und die waren sowas von trocken und die waren sowas von nicht schön, und überall sonst war grün. Und du denkst, vielleicht will Gott mir dort nicht geben, aber Gott sagt, ich, der Herr, werde dich erhöhen. Ich, der Gott Israels, werde dich nicht im Stich lassen. Ich bin ein Gott, der großzügig ist. Ich bin ein Gott, der keinen Mangel hat. Ich bin ein Gott, der überfließend ist. Ich bin ein guter Vater. Du sagst auch nicht zu deinem Kind, ja, du hast jetzt eine Jacke, du brauchst jetzt keine Schuhe. Oder? Und wie viel mehr ist unser Gott großzügig? Wie viel mehr freut er sich an diese Gemeinschaft und er freut sich, seine Kinder zu beschenken? Und er sagt, ich, der Herr, ich werde dich erhören. Denk jetzt an diese Bereiche, wo bei dir Trockenheit ist. Denk an diese Bereiche, wo bei dir Traurigkeit ist, wo dein Kernschmerz ist. Wo du sagst, ja, ich habe einen super Job, ja, ich bin in meinem Job wirklich, habe ich schon alles erreicht, habe schon alle Höhen. Aber bei meinen Kindern oder woanders habe ich so einen Schmerz. Denk an diese Bereiche. Für alle, die zu spät eingeschaltet haben, ich bin bei Jesaja 41, 17. Jesaja 41, 17. Die Armen und Notleidenden suchen Wasser, doch sie finden keins und ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht im Stich lassen. Ich werde auf kahlen Höhen Flüsse entspringen lassen und in den Tälern Quellen öffnen. In den Wüsten werden Teiche entstehen. Das trockene, verdorrte Land wird Wasserquellen bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle vorher geschaut habt, die Bilder. Die Jutta hat geschrieben, wie schön die Bilder sind. Ja, die meisten waren mit Wasser. Auch diese Bewässerung, wo alles, was trocken ist, richtig durchspült wird. Und besonders von Genezareth war so schön, das erste Lied auf Hebräisch, Waymaker auf Hebräisch, und das haben sie am Ende gezeigt.
Das ist auch so bildlich schön, wenn du sagst, Wasser belebt, aber trockene Erde, die zerfällt, die zerbricht.
Zerbricht, ja.
Die bricht richtig.
Ja.
Die tut nicht nur zerbröseln, sondern die bricht. Sie kann sich gar nicht mehr verbinden mit irgendwas,
ja,
weil sie einfach zerbröselt.
Ja.
Aber das Wasser ist belebend.
Amen.
Und das Wasser kann auch die trockene Erde beleben.
Amen.
Dass die Erde belebt wird.
Amen. Amen, amen. Das trockene, verdorrte Land wird Wasserquellen bekommen. Das ist Vers 18. Ich werde in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und wilde Olivenbäume wachsen lassen. Sprich so zu diesen Bereichen. Sprich, in meine Finanzen werden Zedern, Akazien, Myrten und wilde Olivenbäume wachsen und Zypressen, Ulmen und Pinien in der Steppe gepflanzt. Oder in meine Finanzen oder in meine Gesundheit. Ich werde wie ein Zedern sein. Ich werde wie ein Wasser, wie ein Baum an Wasser gepflanzt sein. Und warum sagt Gott? Das, was wir auch letzten Sonntag gesprochen haben, wenn wir beten, Herr, bitte errette meinen Mann oder Herr, bitte errette meine Kinder, welche Motive sollen wir haben oder errette meinen Nachbar oder so. Und Gott sagt auch, welche Motive. Warum? Dadurch sollen alle sehen und erkennen, merken und verstehen, dass der Herr, der Heilige Israel, dies bewirkt und geschaffen hat. Sag nicht, ich will Geld haben, damit ich meine Rechnungen bezahle, damit ich irgendwie durchkomme. Sag nicht, ich will, dass mein Mann errettet wird, damit ich Ruhe habe, damit, wenn ich in die Gemeinde gehe, damit er nicht mit mir schimpft. Sag nicht, ich will, dass meine Kinder errettet sind, damit ich mich nicht von den Nachbarn schäme, sondern genauso wie hier steht, zu allen Bereichen in deinem Leben, wo du unfruchtbar bist, wo du trocken bist, wo noch Steppe sind, wo noch Wüste ist, sag, es wird blühen, es wird bewässert, es wird fruchtbar. Warum? Dadurch sollen alle sehen und erkennen, merken und verstehen, dass der Herr, der Heilige Israel, dies bewirkt und geschaffen hat. Sag nicht, wenn ich viel Geld habe, sollen alle sehen, wie gut ich mit Finanzen umgehen kann, wie viel ich gearbeitet habe, wie super Job ich habe, wie viel Glück ich habe, sondern warum sollst du gesegnet sein? Warum soll deine Familie gesegnet sein? Warum darf kein Bereich unfruchtbar oder trocken sein? Und Gott sagt, 4 Gründe, damit alle sehen und erkennen und merken und verstehen, dass der Herr, der Heilige Israels, dies bewirkt und geschaffen hat. Und wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich habe oft gesehen, wie unsere Minderwertigkeit oder unser Stolz als erste Reaktion kommen. Wenn ich jetzt zu Manfred sage, Manfred, du hast so einen schönen Hemd. Und er sagt, es war sehr billig und ich habe es günstig gekauft. Oder es war im Angebot statt 20 Euro auf 10 Euro. Das ist ein Geist von Armut. Es ist ein Geist von, ich fühle mich schuldig, dass ich etwas Gutes habe. Andere Reaktion, du hast so ein super Hemd, ich weiß. Das Beste ist gut genug für mich. Das ist dann Stolz. Aber wenn, das ist ein kleiner Beispiel. Natürlich, wir können die Leute Komplimente machen oder etwas sagen. Und die erste Reaktion zeigt oft, wie viel Armutsdenken. Sie beginnen sich zu entschuldigen. Du sagst, wow, du hast so einen schönen Schal. Er war sehr verbilligt. Er war im Angebot. Als ist das eine Verbrechen, dass er was Gutes hat. Oder er bildet sich was ein. Oder egal was. Aber die richtige Reaktion ist, danke, der Herr hat mich gesegnet. Und überall, wenn jemand sich bei dir bedankt und du sagst, ich habe eine Freundin letzte Woche, habe ich mich für etwas bedankt und sie sagt, ja, es gibt es einen Grund zu bedanken. Das war so eine schöne Reaktion. Normalerweise sagen die Leute, ja, mach nichts, ich habe eh nichts gemacht. Sag, ja, es hat mir was gekostet, danke. Und das ist schön. Sie schätzt ihre Zeit, sie schätzt das, was sie gemacht hat, sagt, ja, es gibt jetzt einen Grund zu bedanken. Halleluja. Warum? Aber es ist so ein toller Vers. Bitte merkt euch, das ist Jesaja 41,20. Überall, für alle Bereiche, alles, was wir beten, alles, was wir bekommen, überall, wo wir gesegnet sind, ob bei deinen Kindern, sag nicht, boah, die sind so gescheit wie ich oder natürlich sind die so, weil ich so bin, oder sondern sag wirklich, was Gott sagt. Und sag es nicht nur, sondern es soll wirklich in unser Blut kommen, es soll in unser Herz kommen. Die erste Reaktion von den Leuten ist, wenn du sagst, sie haben was Gutes, sie sagt, ich habe es mit meinen eigenen Händen erschaffen, aber ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Gunst kann kein Mensch etwas mit seinen Händen machen, weil Gott ist der Geschick gibt, Gott ist der gesunde Hände gibt und so weiter. Und so, das ist so wirklich eine wunderbare Stelle, die wir zusammen mit unseren Gebeten auch aussprechen können. Herr, gib mir Nachkommen. Herr, danke, dass du mir ein schlechtes Internet. Jesaja 41,20. Genau. Vielleicht habt ihr andere Übersetzungen. Vielleicht könnt ihr mir dann sagen, eure Übersetzungen. Ich lese jetzt noch einmal. In alle Bereiche, Raphael, wenn du für eine Frau betest, wenn du für einen Job betest, sag, danke, Herr, dass du mir eine wunderbare Frau gibst. Dadurch sollen alle sehen und erkennen, nicht damit ich der Größte bin, merken und verstehen, dass der Herr, der Heilige Israels, der Heilige von Raphael, dies bewirkt und geschaffen hat. Jeder soll es erkennen, dass das so ein Wunder ist oder dass es so übernatürlich ist, das kann nur Gottes Hand sein. Halleluja. Und dann sagt Gott, kommt, bringt eure Sache vor und legt Beweise auf den Tisch, spricht der Herr, der König von Israel. Sollen sie ihre Beweise vorlegen und uns sagen, was die Zukunft bringt? Lasst uns wissen, was unmittelbar bevorsteht, damit wir darüber Bescheid wissen und dann prüfen können, was daraus geworden ist. Gott sagt, bring mir die Beweise für das, was du, sag mir, er sagt, komm und mach mit einem Rechtsstreit mit dir. Gibt ja so viele Übersetzungen, was sagt, bring mir deine Beweise, bring mir dein Anliegen oder dein Rechtssache und sag mir, warum soll ich das machen? Er sagt das zu Hiob, er hat das auch zu David gesagt, zu Salomo. Und so können wir sagen, Herr, mit meiner Ehe will ich dir die Ehre geben. Oder meine Kinder sollen dich preisen. Du hast ihnen so viel Gaben und Talenten gegeben, Herr. Die sollen dich verherrlichen mit dir leben. Halleluja, Halleluja. Das war Jesaja 41. Wir gehen dann weiter. Wir sprechen heute über die trockenen Plätze und wie können wir beten, dass diese Plätze bewässert werden. Und weil wir letzte Zeit viel für Familien beten, für Ehen, zukünftige Ehen, für Kinder und es tut sich was, es sind schon ein paar Eltern, die Stefanie, die Marie, die Christa, wir, wo wirklich jetzt das letzte Jahr die Kinder geheiratet haben und oder jetzt werden sie heiraten in ein paar Monaten. Und da sehen wir, die Hand Gottes. Halleluja. Das sind nur hier vielleicht kenne ich die anderen nicht, aber die ein paar, die ich kenne, das ist trotzdem eine Häufigkeit, wo ich sage, wow. Ich werde Oma, schreibt die Marlene. Halleluja, Halleluja, sie wird Oma. Die anderen, die Kinder heiraten, sie wird Oma. Genau, die Waldraut ist auch Oma jetzt geworden. Das ist so, so wunderbar. Halleluja, Halleluja. Und das ist wirklich die letzten ein, zwei Jahre, genau wo alles zugemacht wurde und wo die Welt in so einem Aufruhr war, Gott, genau in diese Zeiten, so viel Ehe wurden gestiftet, so viel Ehen, und Kinder auch. Halleluja, Halleluja. Dann gehe ich Jesaja 42 weiter, 21, Jesaja 42, 21. Es hat dem Herr gefallen, von 18. Ihr Tauben hört und ihr Blinden blickt auf, damit ihr seht, wer ist so blind wie mein Diener? Wer ist so taub wie mein eigener Bote? Wer ist so blind wie mein Vertrauter, blind wie der Knecht des Herrn? Du hast viel gesehen, aber es nicht beachtet. Du spitzt die Ohren und hörst doch nichts. Es hat dem Herrn gefallen, um seine Gerechtigkeit willen, sein Gesetz zu verherrlichen. Er wollte ihm Respekt und Achtung verschaffen. Das Wort Gottes, Gottes Gesetz. Dennoch, es ist ein beraubtes, geplündertes Volk. Er spricht über sein Volk. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, so wie in Hosea 4,6, wo er sagt, mein Volk stirbt an Mangel der Erkenntnis. Oder in 5. Mose, wo er sagt, mein Volk ist in Gefangenschaft aus Mangel der Erkenntnis. Und hier sagt auch, mein Volk ist ein beraubtes, geplündertes Volk, obwohl sie das Gesetz haben, obwohl sie mein Wort haben, obwohl sie mich kennen. Sie sind alle im Gefängnis gefangen und in Kerkern eingeschlossen. Sie wurden geraubt und zu Diebesgut und es war kein Retter da. Niemand sagte, gib es zurück. Das ist, was wir sprechen sollen, wenn wir sehen, dass der Feind uns etwas beraubt hat. Natürlich, hier steht über unser Retter, über Jesus Christus. Alles in der Bibel schaut auf Jesus. Alles ist für Jesus erschaffen. Alles zeigt auf Jesus. Aber trotzdem, von dieser Verse sagt Gott, dort, wo Plünderung ist, dort, wo Raub ist, du musst sagen, gib es zurück, Feind. Du darfst nicht einfach dulden, dass deine Kinder in Ägypten sind, in Babylon sind. Du darfst das nicht einfach, ja, man kann nichts machen. Sie haben sich so entschieden. Ja, nein. Du sollst zu dem Feind sagen, gib es zurück. Es ist ein Raub, es ist eine Plünderung. Du darfst nicht einfach über deine Rechnungen weinen und sagen, ja, wie werde ich das zahlen, sondern du sollst auch, wie Gott sagt, er raubt dich nicht, Gott raubt dich nicht, Gott plündert dich nicht. Aber sag, es ist niemand da, der sagt, gib es zurück, Feind. Gib meine Kinder zurück, gib meine Gesundheit zurück, gib meine Finanzen zurück, weil Jesus hat schon bezahlt. Ja. Aber wer von euch sagt, hört sich diese Dinge an und lässt sich wachrütteln und lernt für die Zukunft daraus? Gott sagt, wir sollen das, was der Feind uns antut, nicht einfach so lassen. Wenn Terroristen in dein Haus kommen, du bist auch nicht einfach so, ja, kann man nichts machen. Aber die sind schon in unsere, genau, Jutta, er muss es zurück, siebenfach zurück, genau, weil, so sagt die Schrift, so steht in der Sprüche 16, sobald der Feind gefunden ist und wir wissen, wer der Dieb ist und wer der Feind, du weißt, dass nicht Gott oder jemand anderer, der das geschworen hat, du weißt, das ist der Feind. Und er steht hinter alles. Und wenn er gefunden ist und er ist gefunden, wir wissen, wer ist, dann muss er siebenfach zurückerstatten. Aber der wird das nicht automatisch machen, weil der ist ein Terrorist und ein Bandit. Und so musst du sagen, gib es zurück. Gib es zurück. Oder wenn steht, wenn er durch einen Weg gekommen ist, muss er durch sieben Wege fliehen. Du kannst einfach nicht das annehmen. Wir machen oft Gott verantwortlich für alle Taten, die der Feind uns antut. Und dann erwarten wir auch noch von Gott, dass er uns heilt. Und zuerst machen wir ihm Vorwürfe. Gott hat das zugelassen, Gott hat mich krank gemacht. Herr, bitte heile mich. Oder ich habe jetzt kein Geld und so. Ja, aber gib mir mein Geld, Gott. Aber Gott sagt in seinem Wort, wer ist der Feind? Es steht so klar im Johannes 10,10. Das ist ein Filter. Das Wort im Johannes 10,10 ist ein Filter für viele Umstände. Du kannst das Filter so, wenn er sagt, er ist gekommen, um zu lügen, wenn etwas eine Lüge ist, eine Täuschung ist, er ist gekommen, um zu rauben, wenn du geraubt bist, wenn dir etwas genommen wird, er ist gekommen zu morden, wenn ein Tod ist, vorzeitiger Tod, er ist gekommen, um zu stehlen. Und du gibst, das ist ein Filter, zu zerstören, genau. Sagt Gott, er ist gekommen, der Satan ist gekommen. Und ja, das mit dem Geist ist was anderes, da muss ich das erklären, wenn er siebenmal zurückkommt. Aber auf jeden Fall, die Sandy hat geschrieben, ja, wenn er ausgetrieben ist, der Geist, das ist jetzt was anderes. Aber dann steht im Johannes 10,10, aber ich bin gekommen, damit ihr ein Leben im Überfluss habt. Und so kannst du das als Filter geben. Ist das jetzt ein Raub? Es ist ein Raub. Von wem ist das? Vom Feind. Ist das jetzt eine Zerstörung? Es ist eine Zerstörung. Manchmal kann es sein, dass du Schwierigkeiten hast oder dass du Probleme hast und das jetzt nicht der Feind ist, sondern dass Gott dich prüft. Und aber du wirst merken, ob das von Gott ist oder vom Feind, weil wenn Gott dich durch Wüstenzeiten führt, du hast trotzdem Frieden, du lernst aus dieser Situation, du wächst, du wirst trotzdem gestärkt und du kommst durch mit einer Lehre. Und wenn der Feind dich irgendwo hält, das ist nur Zerstörung. Und es ist nur Verdammnis und du lernst überhaupt nichts, sondern du bist nur in ein Tal geworfen und du kannst nicht mehr aufstehen. Und so spricht Gott, damit diese Plätze bewässert sind, damit unsere Kinder rauskommen von Babylon, von Ägypten oder dort, wo dir was geraubt ist, sag, gib es zurück, Feind, gib es zurück, Feind. Und dann 43, gehen wir weiter zu Jesaja 43, 18. Jetzt habe ich immer, jetzt immer von Vers 18, Esaja 41, 18 habe ich angefangen, Esaja 42, 18 und jetzt Esaja 43, 18. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht es nicht. Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in die Einöde entstehen. Sprich, Gott macht etwas neu in diese Bereiche, wo Einöde ist. Gott macht etwas neu. Es ist Wasser, jetzt kommt Wasser in diese Einöde. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Jackale und die Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will, sagt Gott, ich will. Zweifle nie an Gottes Verheißung. Sag nicht, na, vielleicht will mich Gott strafen, vielleicht habe ich es verdient, weil ich so und so bin. Gott sagt, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Und Gott sagt auch, sieht ja, überall sagt Gott, warum? Er sagt nicht, wenn wir die 10 Plagen schauen, wo der Mose vor dem Pharao geht, er sagt nicht, lass mein Volk ziehen, warum? Dass sie in der Wüste weiter sündigen. Er sagt, damit sie mich feiern, damit sie einen Fest für mich machen. Es muss immer ein Grund sein, wozu Gott verherrlicht wird. Genauso wie Jesus sagt, warum sollen wir Vater unser beten? Damit dein Reich kommt, nicht damit mein Reich komme, damit ich Geld habe, damit ich reich werde, damit ich berühmt werde. Er sagt, warum auch. Betet, sagt so, sagt Jesus. Das Vater unser beginnt mit einer Anbetung und endet mit Anbetung. Ich sage immer, es ist ein Sandwich-Gebet. Ist natürlich ein Spaß, aber beginnt mit Verherrlichung, endet mit Verherrlichung. In der Mitte gibt uns das tägliche Brot. Und so, wir haben jetzt hier gelesen, warum sollen unsere Kinder errettet werden? Warum sollen unsere Finanzen errettet, unser Körper befreit? Damit, dadurch sollen alle sehen und erkennen, merken und verstehen, dass der Herr, der Heilige Israels, dies bewirkt und erschaffen hat. Das war Jesaja 41, 20. Und jetzt wieder. Gott sagt, ich will dich erfrischen. Ich will deine trockenen Bereiche wieder fruchtbar machen. Ich will dir Fruchtbarkeit schenken. Ich will dir Freude schenken. Warum? Damit sie alle von seinen Ruhm erzählen. Das war jetzt Jesaja 43, 41. Damit du ein Zeugnis bist für Jesaja 43, 21. Ja. 21, entschuldigt. Jesaja 43, 21. Damit sie ein Zeugnis werden. Damit sie von meinem Ruhm erzählen. Sprich so zu deinen Bereichen. Gott bewässert die Steppe in meinem Leben. Gott macht das Unfruchtbare fruchtbar, damit ich von seinem Ruhm erzähle. Genauso wie er sagt in den Psalmen, die Toten können dich nicht loben, sagt David. Herr, bitte belebe ihn oder errette ihn oder heile ihn. Die Toten können dich nicht loben, Herr, aber er wird dich loben. David gibt auch ein Argument. Er geht vor Gott und sagt, ja, sie können dich nicht loben. Aber diese, die leben, die werden dich loben. Und hier auch, damit Gott Ruhm bekommt. Halleluja, Jesaja 43. Und dann gehe ich endlich zu Jesaja 44, was ich bekommen habe. Jesaja 44, 1. Doch nun hör mir zu Jakob. Mein Diener, und ihr seid alle Gottes Diener, ihr seid alle Gottes Knechte, Gottes Diener, Gottes Freunde, Halleluja.
Gottes Freunde, Kinder, Gottes Freude.
Gottes Freunde, Gottes Freude, Gottes Kinder, Gottes Nachkommen, Gottes Priester, Könige und so weiter. Doch nun hör mir zu. Sandy, Cindy, Zoe, Jutta, Stephanie, Marie, Orania, Eutimia und so weiter, Raphael, Romanus, Enrico, Vanessa und alle anderen. Ich sehe jetzt momentan nicht alle. So spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat. Mein Erwählter sagt, du bist mein Erwählter. Ich habe dich erwählt. Nochmal. Doch noch, hör mir zu. Warte, ich werde jetzt den Namen schauen. Ich werde euren Namen sagen. Gott will persönlich zu euch sprechen. Okay, Halleluja. Milena, Alexandra, Andrea, Anti, Biene, Britta, Christa, zwei Christa, Gluck, Christiane, Claudia, Eleonora, Esther, Fanny, Gabriele, Hanna, Manuela, Jutta, Manfred ist auch neben mir. Jutta, Karin, Mark, Marlene, Martina, Melanie, Raphael, Sandy noch einmal, andere, Sarah, Cindy, Stefanie, Urania, Manfred, Utimia, Halleluja. Und Gott spricht zu euch und sagt, doch nun hör mir zu. Wenn Gott sagt, hör mir zu, das bedeutet, hör mit deinen geistlichen Ohren zu. Und Gott sagt, pass auf jetzt, was ich spreche. Du bist mein Diener und mein Erwählter. Ich habe dich erwählt, sagt Gott. Du bist mein Erwählter. So spricht der Herr. Schaut ihr, welche Autorität, welche Macht, Autorität, Klarheit und Stärke gibt es in diese Worte. Und Gott weiß, wie wir sind, wie unsicher wir sind. Und deswegen sagt er, Don, doch hör mir zu. Hör mir zu, sagt, so spricht der Herr. Er weiß, wie wir uns oft verstecken oder uns unwürdig fühlen. Und so sagt er, du bist mein Erwählter. So spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleib an beisteht. Ich habe die Sache so oft errettet. Ich habe die von Unglück so oft bewahrt. Von Mutterleib an beisteht. Hab keine Angst, mein Diener. Du kannst jetzt deinen Namen dort geben. Jeschuram, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Denk an alle Bereiche in deinem Leben, die noch nicht bewässert sind, wo du unsicher bist, wo dein Kernschmerz ist, wo du sagst, ja, alles andere, aber das bin ich jetzt unglücklich. Genauso wie Abraham sagt, ja, was willst du mir geben? Ich habe keine Nachkommen. Ich bin vielleicht der Reichste auf dieser Erde, aber was willst du mir geben? Er hat nicht einmal geglaubt, er hat es nicht erwartet. Und Gott sagt, nein, ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deine Kinder ausgießen. Und hier stellst du die Namen auf deine Kinder. Gott wird seinen Geist auf unsere Nachkommen, Ivan, Stefanie, Melanie und Mark, und seinen Segen über meine Kinder ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Sag meine Kinder, egal wo deine Kinder sind momentan, sag, die werden wachsen wie Weiden am Fluss. Manche werden von sich sagen, ich gehöre dem Herrn. Andere werden sich nach Jakob nennen. Wieder andere werden sich Eigentum des Herrn auf die Hände schreiben und den Ehrennamen Israel annehmen. So spricht der Herr, Israels König und sein Erlöser, der Herr der Herrscherin. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott. Sag nicht so wie Abraham, aber was willst du mir geben, Herr? Er hat abgeschlossen, ja. Aber es war dieser Schmerz in seinem Inneren. Er war vielleicht der Reichste, aber er hat keine Nachkommen gehabt. Und so war wirklich ein Schmerz in seinem Herzen. Oder Mose, wo er vor Gott gestanden ist, hat gesagt, aber ich kann nicht sprechen. Aber die werden mir nicht glauben. Für die Hebräer bin ich ein Ägypter, für die Ägypter bin ich ein Jude, ich bin eigentlich für beide bin ich ein Ausländer, ich bin niemand hier. keiner wird mehr glauben. Für die Ägypter bin ich ausgeschlossen, bei den Ägyptern bin ich ausgeschlossen, bin ich abgelehnt, von den Hebräern bin ich abgelehnt, weil die glauben, ich bin Ägypter. Und der war in Niemandsland. Und er sagt, ja, wer wird mir glauben? Und so dieser Kernschmerz, wo er hat sich nirgendwo zu Hause gefühlt, obwohl er im Palast aufgewachsen ist. Und dieser Kernschmerz ist dort, wo diese Trockenheit ist. Und genau dort sagt Gott, höre mir zu. Ich werde dort bewässern. Sei nicht zufrieden mit allen anderen Bereichen und denkst, ja, vielleicht wird mir Gott das nicht geben. Nein, er ist wirklich ein Gott, der nicht limitiert ist. Und der denkt nicht, wow, ich habe jetzt die anderen so viel gesegnet, jetzt habe ich für dich nicht so viel. Jetzt habe ich so viele Ehemänner gegeben, ich habe jetzt keine Auswahl, sind mir ausgegangen. Der Feind hat nur Sklaven. Und er hat nur Mangel. Und er gibt vielleicht etwas, aber dann will er einen Preis. Aber Gott gibt wirklich ohne Limit. Die Einzigen, die ihm limitieren, sind wir. Weil wir unsere Denken über unsere irdischen Väter, über unser oder über die anderen Personen, die wir kennen, einfach auf Gott projizieren. Und Gott sagt, prüfe mich. Prüfe mich, sag, ob ich nicht die Schleusen des Himmels für dich aufmache. Halleluja, Halleluja. Und so denkt und sprich so über deine Kinder. Wir haben jetzt sehr viele Bibelverse vorgelesen über die Kinder jetzt ganze Woche. Wir werden das systematisieren und in der Gruppe schreiben, aber unsere Kinder haben jetzt so viele Schularbeiten und kommen nicht dazu. Er will uns segnen, genau, er will uns segnen, er ist so großzügig, Gott will uns segnen, er will nicht, dass wir unfruchtbare Bereiche haben. Das Wort für Errettung in der Bibel ist auf Griechisch Soteria und das Wort beinhaltet alles. Heilung, Errettung, Wiederherstellung, Befreiung, auf Deutsch ist natürlich anders übersetzt, einmal Errettung, einmal Heilung. Aber wenn Gott sagt, Jesus ist mit Geist, Seele und Körper ans Kreuz gegangen, damit wir in alle Bereiche gesegnet sind. Er hat nicht gesagt, du musst dich mit dem zufrieden geben. Halleluja. Und Gott sagt, höre mir zu, ich werde auch diese Steppe bewässern, auch diese Wüste werde ich fruchtbar machen, weil er ist ein Gott der Fruchtbarkeit und der Vermehrung. Amen. Das war Amen. Jetzt von uns. Wolltest du was sagen?
Nein, dazu? Das ist eigentlich
ja. Ja, ich habe schon zu viel gesagt. Okay.
Viel nicht
okay. Halleluja. Danke, Herr. Okay, ich werde jetzt die Aufnahme stoppen.